Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Tonia Mastrobuoni, Deutschlandkorrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Erste Frage, wenn wir auf die dramatischen Zustände in Ihrem Heimatland schauen, in Italien, kann Ihre Zeitung eigentlich überhaupt noch normal erscheinen?
Das ist eine gute Frage. Wir strengen uns im Moment sehr, sehr an. Also die Präsenz in der Redaktion ist äußerst reduziert. Viele meiner Kollegen arbeiten momentan auch zu Hause. Aber natürlich ist auch die Entscheidungskette dadurch etwas schwieriger, etwas langwieriger. Aber wir tun alles, also wirklich alles, um im Moment die Leute zu informieren. Das ist für uns wichtig und für viele Leute, glaube ich, lebenswichtig.
Das Coronavirus hält uns auf jeden Fall alle im Griff in unterschiedlicher Intensität in Europa. Heute werden wir mit Ihnen einen besonderen Blick auf Italien werfen. Natürlich auch mit der Frage, was können wir in Deutschland lernen aus den italienischen Erfahrungen? Radio in Zeiten von Corona. Schön, dass Sie dabei sind. Wir grüßen auch ins Homeoffice. Covid-19, das Virus, legt das öffentliche Leben lahm und sorgt bei vielen, möglicherweise auch bei vielen unter Ihnen, die Sie uns heute zuhören, für große Verunsicherung, vor allem deshalb, weil so unklar ist, was noch kommen mag. Nehmen wir die Zahl der Todesopfer, die ist hierzulande glücklicherweise nach wie vor eher niedrig. 12 Menschen sind in Deutschland am Virus gestorben, sagt das Robert-Koch-Institut. Die Johns Hopkins-Universität zählt 26 und selbst diese höhere Zahl zeigt ein ganz anderes Bild als die Lage in Italien. Über 2500 Menschen sind dort gestorben am Covid-19-Virus. Generell ist Italien das Land, das wie kein anderes europäisches Land getroffen ist von der Corona-Krise. Tonia Mastrobuoni ist heute mein Gast. Sie sind als Italienerin in Berlin, Korrespondentin der Tageszeitung La Repubblica. Was hören Sie aus Ihrem Land? Wie schätzen Sie die Lage aktuell ein?
Ja, ich tendiere nicht dazu, dramatische Töne zu benutzen. Ich habe eine norddeutsche Mutter und deswegen. Aber ich muss sagen, es ist eine absolute Tragödie. Also es sind 31.506 Infizierte. Das ist wirklich ein katastrophaler Zustand. Und mir erzählen eben, ich meine, mein 84-jähriger Vater, der ist ganz allein in Rom. Und der wird natürlich, wir haben Menschen, die sich um ihn kümmern, aber trotzdem, ich kann seit 2 Monaten, sehe ich ihn nicht, weil ich habe aus Verantwortungsbewusstsein, bin ich seit 2 Monaten nicht nach Italien geflogen.
Macht er sich Sorgen?
Er macht sich weniger Sorgen, natürlich als typischer süditalienischer Vater, um ihn, um sich selbst als um uns. Und er sagt, bei euch ist es ja auch schon längst angekommen und warum tun die Deutschen nichts? Das sind so seine Besorgnisse im Moment. Das ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Aber ich höre auch von unglaublichen Geschichten. Also ich habe eine Freundin, die hat ihre Eltern sind in Piacenza. Piacenza ist im Moment eine dieser roten Zonen, wo eben sehr viele Leute sterben. Also die hat ihr ein Video geschickt von einer lokalen Zeitung, die heißt Libertà. Und da sind 5, 6, 7 Seiten jeden Tag mit Todesanzeigen, nur mit Todesanzeigen. Und die Eltern leben auf Land und trotzdem leben sie im Terror, weil sie hören ständig Ambulanz, also die Ambulanz, die vorbeikommt. Das ist wie in einem Horrorfilm. Das kann man sich, glaube ich, hier überhaupt nicht vorstellen.
Haben Sie aus den Kontakten, den Sie haben, den Eindruck, dass das auch schon richtig auf die Psyche der Menschen geht? Oder ist es noch nicht der Fall?
Ich denke schon. Also natürlich frage ich mich, was wird in einem Monat sein? Also nach einem Monat Haussperre. Aber momentan, was ich sehe, sind eigentlich ganz, ganz schöne Sachen auch. Ich meine, man kennt ja diese Videos von den Liedern und es gibt inzwischen auch Termine, wo man sich alle trifft und wo man alle vom Balkon singt und so. Das ist eben das italienische Gemüt, würde ich sagen. Ich finde es sehr schön. Und dazu muss ich auch sagen, ich fand es sehr rührend. Und ich weiß von Freunden, die haben wirklich geweint gestern, als sie ein Video gesehen haben. Das kam aus Bamberg, ein Solidaritätsvideo von Deutschen. Die haben Bella Ciao gesungen von der Terrasse und alle zusammen. Und Bella Ciao ist das Befreiungslied der Italiener, das Partisanenlied. Und die haben es das Befreiungslied vom Coronavirus genannt. Und solche Solidaritätszeichen aus Deutschland, die sind eben momentan auch sehr, wie soll ich sagen, sehr willkommen in Italien.
Italien gilt ja immer wieder als Mahnung für andere in Europa, so darf es nicht kommen. Die hohe Zahl der Infektionen, die schnelle Ausbreitung, auch eben, Sie haben es gesagt, die hohe Zahl der Todesopfer, die man da vermelden muss. Kann man denn sagen, Italien hat am Anfang nicht schnell und konsequent genug gehandelt? Ist das der Ursprung all dieser Probleme?
Das ist genau, das ist eine These. Diese These finde ich auch grundsätzlich richtig. Also jetzt auch im Nachhinein, natürlich ist es immer leicht, dann im Nachhinein zu urteilen. Aber ich denke schon, dass wir zu spät gehandelt haben. Aber was bedeutet das für die anderen Länder? Ich meine, wir haben genau dieselbe Kurve. Das macht zum Beispiel ein toller deutscher Ökonom, macht das regelmäßig, Henrik Enderlein, der zeigt so die Progression der deutschen Epidemie und der italienischen Epidemie. Und der zeigt einfach immer wieder, wir sind nur eine Woche zurück. Ja, das ist genau dieselbe Progression. Und dann fragt man sich auch, warum handeln andere Länder nicht schneller? Warum? Ich meine, es ist ganz klar, was gemacht werden muss. Und gestern haben wir auch, das ist auch auf der ersten Seite der Financial Times, ist diese Geschichte gelandet. In Veneto hat man ja diese Sperre, eben diese absolute Sperre eingesetzt. Man hat auch sehr, sehr viel mehr getestet, als eigentlich notwendig war nach den Regeln der Gesundheitsorganisation. Das heißt, nicht nur Leute mit Symptomen oder Leute, die in riskanten Zonen waren, sondern einfach so viele Leute wie möglich. Und es klappt im Moment. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist so ein gutes Beispiel, dass es gestern, wie gesagt, auf der ersten Seite auf der Financial Times war.
Heute Abend wird die Bundeskanzlerin eine Fernsehansprache halten. Angela Merkel wird wahrscheinlich, so heißt es, vor allem nochmal an alle appellieren, sich jetzt solidarisch zu verhalten. Denn wenn man als an sich gesunder Mensch sehr wahrscheinlich nur leicht erkranken wird am Covid-19-Virus, in Gefahr sind durch uns alle dann die Alten, die chronisch Kranken, die Schwachen, die sich eben anstecken könnten. Großes Ziel, die Kurve der Neuinfektionen flach halten, dafür sorgen, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in die Krankenhäuser müssen, weil die Kapazitäten ausgehen. Deutschland liegt im Moment laut Johns Hopkins Universität bei mehr als 9.300 Infektionen. Italien liegt bei über 31.000. Ich mache diesen Vergleich auf im Gespräch mit Tonia Mastrobuoni, Korrespondentin der Repubblica in Berlin. Denn in Italien sind die Krankenhäuser massiv überlastet. Wir haben immer wieder Berichte darüber. Und es gibt jetzt auch erste Berichte von Ärzten, die sagen, sie müssen etwas anwenden, was nur aus Kriegszeiten bekannt ist. Die Abwägung, wer überhaupt noch behandelt wird. Die Triage nennt man das, die Sortierung der Patienten. Kennen Sie diese Berichte?
Ja, sicher. Also ich kenne sie aus Bergamo. Ich kenne sie aus den Städten, wo eben die Situation äußerst tragisch ist. Und das bedeutet, da sprechen die Ärzte auch. Da sagen die Ärzte ganz klar, wenn ein 30-Jähriger ins Krankenhaus kommt, der hat einen schweren Motorunfall gehabt und der muss in die künstliche Beatmung, dann müssen wir ihn vorziehen. Also auch wenn dann ein 80-Jähriger kommt und dann Coronavirus hat und Atemprobleme und sehr gefährdet ist, müssen wir den 30-Jährigen vorziehen. So etwas ist, glaube ich, beschreibt die Situation in Italien. Das ist ein Detail, der irgendwie ganz genau wie eine Metapher sein kann für die Tragik der Situation. Auch wenn ein Arzt, der den hippokratischen Eid geleistet hat, wählen muss, wen er rettet und nicht. Ich glaube, das muss schrecklich für ihn sein. Ich glaube, es ist sehr stark auch in Deutschland dieses Foto kursiert einer Krankenschwester, die nach 16 Stunden erschöpft auf dem Tisch eingeschlafen ist. Ne? Ja. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, unter was für Zuständen momentan die Ärzte und die Krankenschwestern arbeiten. Das ist unmenschlich. Und
Man kann darüber reden, ob es legitim ist im Katastrophenfall, und das ist auch deutsche Regelung, deutsche Gesetzgebung, bei jeder Massenkarambolage muss man natürlich genau diese Abwägung treffen, wen kann man retten, wen möglicherweise nicht mehr. Aber hier haben wir natürlich eine, wie hat es Christian Drosten gesagt von der Charité, eine Naturkatastrophe in Zeitlupe. Das heißt, es ist eine Katastrophe, aber wir hätten natürlich eigentlich die Möglichkeiten, wenn wir sie denn hätten. Und damit komme ich eben auf die Frage, wie gut auch italienische Krankenhäuser ausgestattet sind. Muss man da sagen, es sind einfach zu wenig beispielsweise Intensivbetten?
Ja, sicher. Wir haben 5.000. Verglichen mit Deutschland ist es sehr wenig. In Deutschland sind es 28.000. Das hat ja auch der Gesundheitsminister Jens Spahn immer wieder unterstrichen. Und Sie haben es auch eben erwähnt, die Kurve der Neuinfektion muss flach gehalten werden. Und das ist eben der Versuch jetzt in Italien, auch diese Blockaden und so. Man weiß ganz genau, man hat immer noch nicht den Gipfel erreicht. Man hat immer noch nicht die höchste Zahl erreicht. Man muss aber das System nicht überfordern. Und ich lese jetzt auch inzwischen in deutschen Zeitungen, dass das Gesundheitssystem langsam anfängt, irgendwo auch Probleme zu haben. Ne? Und deswegen, angesichts dieser Naturkatastrophe in Zeitlupe, müssen wir natürlich umso schneller handeln, glaube ich. Also es geht
es gibt jetzt von deutscher politischer Seite ja eben die Pläne, dass man Notfallkrankenhäuser einrichtet, genau aus diesem Grund, dass auch Beatmungsgeräte jetzt angeschafft oder auch mit hohem Tempo produziert werden. Man muss schauen, ob das alles vom Zeitrahmen erreicht. Es gibt eine politische Forderung jetzt aus Reihen der CDU, Peter Liese, CDU-Abgeordneter, der gesagt hat, angesichts dieser Situation, wie wir sie im Moment sehen, müsste Deutschland eigentlich Patienten aus Italien aufnehmen.
Ja, das wäre natürlich toll, das wäre ein toller Solidaritätsakt. Wir wissen schon, die effizienteste Region in Italien, was das Gesundheitssystem betrifft, ist natürlich die Lombardei. Die Lombardei ist immer schon ein Beispiel gewesen, aber in den letzten Jahren...
Die Lombardei, die besonders betroffene Region auch gleichzeitig.
Wo Codogno ist, das ist, sagen wir mal so, ich will es jetzt nicht zynisch ausdrücken, aber das ist ungefähr unser Fall Heinsberg. Ne? Das war Codogno eben, da wo sich das Virus ganz besonders virulent eben ausgebreitet hat. Und Mailand ist im Moment sehr gefährdet, das ist ja eine Millionenstadt. Und die Lombardei war immer ein Beispiel in Italien und viele migriert nach Lombardei. Aber Lombardei ist erstens, hat genau wie ganz Italien in den letzten Jahrzehnten sehr starke Kürzungen im Gesundheitssystem erlitten aufgrund der hohen staatlichen Schulden, die Italien hat. Und hat man leider im Gesundheitssystem gekürzt. Und momentan ist die Lombardei schon gezwungen, einige Patienten in andere Regionen zu verschieben. Das heißt, die Kapazität ist einfach an ihre Grenze gekommen.
Wissen Sie, was der interessante Gedanke war, der bei mir aufgekommen ist, eine Erinnerung, dass Italien immer gelobt wurde für ein besonders effizientes Gesundheitssystem. Wenn man das unter den Kriterien, wie viel kostet es, diskutiert, dann gilt das wahrscheinlich. Aber jetzt sehen wir genau in Italien, aber auch in anderen Ländern, möglicherweise auch hier, wie einem das in einer Notsituation auf die Füße fallen kann.
Ja, vor allem die große Frage ist, was passiert, wenn die Situation in Süditalien, dann, also wenn da die Fälle steigen, weil das Gesundheitssystem in Süditalien ist viel, viel schlechter. Also wie gesagt, Lombardei ist hat ein sehr gutes Gesundheitssystem, hat zum Beispiel eins der berühmtesten Krankenhäuser für Krebskranke, sehr gute Onkologen. Aber was passiert, wenn jetzt das Virus ausbricht, also wirklich sehr, sehr schlimm und mit den Rhythmen, mit denen es momentan in Lombardei und Veneto sich ausbreitet, in Apulien, in Kampanien, in Sizilien. Also der sizilianische Ministerpräsident hat ja schon gefragt, dass man jetzt das Heer schickt, also dass die Militärs auf den Straßen aufpassen, dass die Leute nicht rausgehen.
Haben Sie denn vor dem Hintergrund dieser Fragen, die Sie da stellen, den Eindruck, dass das italienische politische System, das Staatswesen noch ausreichend funktioniert, um all diesen Herausforderungen gerecht zu werden?
Ich denke, momentan macht man wirklich übermenschliche. Also was ich sehe, ist einfach, also ich bin sehr stolz auf mein Land. Ich bin als Korrespondentin manchmal kritisch natürlich und die politische Situation ist ja immer wieder ein Chaos. Also momentan muss ich auch sagen, dass viele in der Opposition, außer natürlich der Matteo Salvini, der kann einfach nicht den Mund halten, aber ansonsten ist die Situation, es gibt einen sehr starken Zusammenhalt, ja, auch in der Bevölkerung und das macht mich sehr stolz. Es gibt sehr großen Effort, auch einen kollektiven Effort, eben sich an die Regeln zu halten. Und natürlich kommen immer wieder Berichte. Ich will jetzt ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, man hat Italien sehr stark kritisiert, weil als die Blockade kam letzte Woche, also die definitive Blockade, da hat man diese überfüllten Züge gesehen, die von Norditalien in den Süden fuhren. Ne? Und die ganze Welt war empört und gesagt, was machen die? Die Italiener sind indiszipliniert und so weiter. Ja, man muss sich aber vorstellen, ja, viele dieser Süditaliener, die in Norditalien studieren zum Beispiel, die leben vielleicht in 10 Quadratmeter Zimmer. Die werden von Familien, also mittelarmen Familien dort, die müssen auch dort arbeiten und so weiter. Und die Perspektive, dass sie monatelang in diesem Loch leben sollen, die hat sie natürlich erschreckt und sie sind natürlich in den Süden geflohen zu ihren Familien. Ne? Dasselbe, ich meine, nach dieser Kritik haben wir gesehen, dass genau dasselbe ist gestern in Paris passiert, in Frankreich. An der Gare Montparnasse hat man tausende Leute gesehen, die irgendwo nach Hause gestürzt sind, weil eben auch die Blockade jetzt in Frankreich kommt. Und ich glaube, das kann man verurteilen, aber man muss auch immer beurteilen, wo leben die Leute, wie leben die Leute, warum kommt dieser basilare Instinkt, ne, in solchen Fällen?
Tonia Mastro-Buoni ist an meiner Seite heute, Deutschland-Korrespondentin der italienischen Zeitung La Repubblica, die eine Beobachtung hat, eine Frage, die sie mit in unsere Sendung bringen. Und in der Hoffnung auf fachkundige Antwort ist Deutschlandfunk-Kulturwissenschaftsredakteur Martin Mayer mit ins Studio gekommen. Hallo.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Frau Mastro-Buoni, Sie haben den Eindruck, dass in Deutschland viel zu wenig getestet wird, ob Menschen das Coronavirus tragen oder zumindest kriegen Sie keine Informationen darüber, über die Anzahl der Menschen. Ja?
Ja, ich frage schon seit einigen Wochen beim Koch-Institut an und die sind auch sehr schnell und antworten immer sehr, sehr schnell, also, und sagen mir, es ist sehr schwer in Deutschland die Zahl zu ermitteln, einfach weil das deutsche System ein privat-öffentliches System ist, also gemischt, nicht wie das italienische, das britische oder das französische. Aber ich habe auch direkt Jens Spahn in der Pressekonferenz gefragt, vor 2 Wochen schon, und er hat auch ein bisschen zugegeben, das wäre toll, wenn man solche Daten ermitteln könnte, weil dann könnte man auch die negativen Tests natürlich sehr öffentlich machen. Und nach 2 Wochen, ich habe gestern nochmal angefragt, also seit 2 Wochen frage ich regelmäßig an, auch beim Kassenverband der deutschen Ärzte, und ich bekomme keine Antwort. Also ich habe nur eine Antwort bekommen vor 2 Wochen, und ich verstehe einfach nicht, wie das so schwer sein kann, so zentral zu ermitteln, wie viele Tests in Deutschland gemacht werden.
Martin Mayer, warum ist das so schwer?
Also vielleicht fangen wir damit an. Es hat was mit dem deutschen Gesundheitssystem erstmal insgesamt zu tun. Wir haben zum einen niedergelassene Ärzte. Das ist das, was Sie meinen, wo Sie nachgefragt haben bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das sind diejenigen, die das Geld letztlich verwalten und an die niedergelassenen Ärzte, also unseren Hausarzt, unseren Facharzt ausschütten. Dann haben wir Krankenhäuser in Deutschland, die zum Teil in Hand von Kommunen sind, zum Teil in der Hand von privaten Investoren. Das heißt also, wir haben verschiedene Player da und es gibt niemand, der diese Daten zusammenführt. Das ist unbefriedigend, das kann ich total verstehen. Die einzige Zahl, die ich Ihnen geben kann, ich habe auch bei den Kassenärzten nachgefragt, im ambulanten Bereich, da hat man in der vorletzten Woche 35.000 Tests gemacht. Diese Zahl gibt es also sozusagen. Weitere genaue Daten haben wir nicht, das zur Erklärung. Aber was ich wichtig auch finde zur Einordnung ist die Frage, hilft uns das eigentlich weiter? Und da würde ich sagen, nein, hilft uns nicht so eben weiter.
Warum nicht?
Man muss da, glaube ich, aufpassen. Es ist schlicht und ergreifend so, wann testet man? Und das ist in Deutschland relativ klar. Wir sagen, es wird getestet, wenn jemand Symptome verspürt und in einem Risikogebiet war oder Kontakt hatte zu jemandem, der nachweislich mit Corona infiziert ist. Dann wird ein Test gemacht. Alle Menschen flächendeckend zu testen, das wäre, könnte man sich wünschen und würde so eine falsche Sicherheit aber rausgeben. Das ist nicht zu leisten. Die Kapazitäten gibt es nicht. Niemand weiß genau, wie hoch die sind. Aber diese Kapazitäten gibt es nicht. Und so ein Test, und das ist ganz entscheidend, ist immer nur eine Momentaufnahme. Das heißt, wer heute getestet wird bei dieser, wir haben oft drüber gesprochen, wie sich das Virus ausbreitet, kann sich möglicherweise morgen anstecken, wenn er sich nicht entsprechend verhält.
Das stimmt natürlich. Jetzt erreichen uns aber auch gleichzeitig immer wieder Nachrichten von Hörerinnen, von Hörern, von Menschen in Deutschland oder auch via Twitter. Ich nenne Ihnen mal einen Tweet von Stefanie Lohaus, die ist beim Missy-Magazin und schreibt da: Mein Mann hat bei seiner Schwester in München übernachtet, die 2 Tage später sehr krank wurde. Heute, 7 Tage später, bekommt sie das positive Testergebnis. Die Berliner Corona-Hotline sagt, trotzdem wir alle 4 Beschwerden haben, es reiche nicht für einen Test aus. Jetzt frage ich mich, ist das einfach nur der Überforderung gerade der Behörden geschuldet oder sagt man an so einer Stelle wirklich, ja, das warte mal ab?
Nee, ich glaube, man muss wirklich eben sagen, alle Menschen gleichzeitig zu testen geht nicht. Also soweit alle Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, und Virologen sagen, sie legen das schon relativ weit aus, um den Menschen auch nicht das Gefühl zu geben, das wird irgendwie zurückgenommen oder nicht gemacht. Dass das, glaube ich, nicht immer sofort so funktioniert. Das ist völlig klar. Man muss aber eben wirklich nochmal auch dazu sagen, dieser Test, wenn man das macht, erstens eine Momentaufnahme und zweitens bedeutet er dann auch nur, man hat ein Ergebnis. Eine Therapie gibt es nicht, braucht man ja auch bei 80% der Menschen nicht. Und deswegen ist es tatsächlich so, das ist, glaube ich, unbefriedigend für uns im Moment. Aber wer wirklich sich nicht sicher ist und sagt, jetzt muss ich auf den Test warten, sollte zumindest, bis das Ergebnis da ist, sich auch entsprechend verhalten und dann eben im Zweifel zu Hause bleiben, im Zweifel den Kontakt auch mit anderen meiden.
Ja, gut, das ist natürlich genau die einfache Lösung, aber auch die schwierige Lösung, dass eben Menschen dann zu Hause bleiben müssen und gar nicht wissen, ist es notwendig. Gut, das kann man mal für 2 Wochen den Menschen auch sicherlich abverlangen. Aber Frau Mastrobuoni, ich habe bei Ihnen auch rausgehört, dass Sie sagen, in Italien hatte das auch wirklich eine große gesellschaftliche Funktion, dass man dadurch Informationen, die man an die Öffentlichkeit gibt, eben auch zur Beruhigung beitragen kann.
Erstens. Zweitens, es gibt eben dieses Beispiel wo das funktioniert hat. Es gibt das Beispiel Korea, Südkorea, wo das funktioniert hat. Da ist flächendeckend getestet worden und die Zahlen gehen zurück. Also in Italien ist auch natürlich Polemik darüber, weil genauso wie Sie sagen, also einige Regionen wollen das jetzt auch ausprobieren, Emilia-Romagna zum Beispiel, die wollen auch viel flächendeckender testen. Und da sagen einige Ärzte, das ist auch umstritten, muss ich sagen, zumindest in Italien, sagen einige Ärzte, das ist nur eine Momentaufnahme. Und dann, wie gesagt, sollte man sich auch dementsprechend benehmen und zu Hause bleiben, ja, wenn man denkt, man hat die Symptome und oder auch wenn man nicht denkt und wenn man einfach den Test gemacht hat, wenn man sich, dann muss man sich selbst isolieren. Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, im Moment sehr viel Meinungen, auch in Italien darüber, aber es gibt auch Experimente, wo das geklappt hat. Also wie gesagt, Stichwort Südkorea und Stichwort in Veneto. Ich weiß nicht.
Ich glaube, der Punkt ist an der Stelle tatsächlich, wenn man sich eben anguckt, wenn man vor der Entscheidung steht, wir können nicht alle sofort testen, dann ist es, glaube ich, in der Medizin ja immer eine Form, man nennt das Triage im Zweifel. Also man überlegt, was mache ich zuerst und bei wem mache ich es zuerst. Und dann muss man im Zweifel eine Entscheidung treffen, wenn man es nicht für alle gleichzeitig machen kann. Und dann ist die Entscheidung im Moment, zu der Mediziner, Epidemiologen raten, die mir auch einleuchtend erscheint, ist, die Menschen zu testen, wo man sagt, erstens, da haben wir einen begründeten Verdacht oder sie sind eben eine Risikogruppe, sprich sie sind älter. Dass das im Einzelnen unbefriedigend ist, kann ich total verstehen. Kenne ich aus meiner eigenen Familie auch, wo diese Frage auch auftauchte, müssen wir jetzt was machen, müssen wir jetzt nichts machen oder bleiben wir jetzt erstmal daheim? Also bleiben wir erstmal daheim, weil wir es im Moment nicht testen können.
Aber das bedeutet doch, dass man nicht genug Tests.
Genau, das wäre auch meine Frage. Haben wir zu wenig Testmöglichkeiten?
Wir haben zu wenig Testen. Was haben wir zu wenig? Wir reden von einem neuen Virus. Dieser Test ist in einer Windeseile entwickelt worden, innerhalb 3 oder 4 Wochen, dass es das überhaupt gibt. Und das muss man ja auch erstmal aufbauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass die Kapazitäten, also 35.000 finde ich so wenig, ehrlich gesagt, gar nicht. Das waren, wenn es heißt, die Kapazitäten sind nicht ausgelastet von vor 2 Wochen. Also das ist ja nichts, was man vorrätig halten konnte, wie ein Influenza-Test, ein normaler Grippetest. Weil man das erst entwickeln musste und dann auch die Kapazitäten aufbauen musste. Ich kann das total verstehen, dass man sich das anders wünscht, aber da habe ich tatsächlich auch das Gefühl, dass das einfach so weit es in so ein System leisten kann, anläuft und auch mit allen Schwierigkeiten ganz gut angelaufen ist.
Der Blick auf die Themen des Tages und das ist im Moment eigentlich nur eines, Corona, allerdings mit vielen Fragen. Eine steht groß im Raum, brauchen wir auch in Deutschland Ausgangssperren? Nach vielen anderen Ländern hat Belgien am Abend auch eine entsprechende Entscheidung getroffen. Der Kanzleramtsminister Helge Braun hat das für Deutschland zunächst einmal noch ausgeschlossen.
Wir gehen fest davon aus, dass die Leute auch diese Kontaktreduktion ernst nehmen und dass deshalb solche Schritte wie in Frankreich mit den Ausgangssperren bei uns nicht erforderlich sind. Und deshalb sind die Geschäfte jetzt eingeschränkt geöffnet, wie wir das gesagt haben. Aber eine Ausgangssperre haben wir nicht erwogen.
Kanzleramtsminister Helge Braun, an meiner Seite weiterhin die italienische Journalistin Tonia Mastrobuoni. Viele sagen, lernt auch hier von Italien, lieber jetzt als zu spät. Sagen Sie das
auch? Ja, sage ich auch, absolut. Also nicht erforderlich, was bedeutet das, dass es nicht erforderlich ist? Ich meine, ich kann verstehen, dass man politisch in Deutschland vorsichtiger ist, wenn es darum geht, in die private Sphäre der Menschen einzuschneiden, aufgrund der deutschen Geschichte auch wahrscheinlich. Aber diese Ausgangssperren sind einfach das einzige Mittel, das wir haben im Moment, um die Leute auch wirklich zu Hause zu lassen. Also ich lebe ja in Berlin und ich gehe in diesen Tagen sehr wenig rum. Ich bin nur einkaufen gegangen und das ist ja zum Beispiel bei Ausgangssperren absolut genehmigt. Und ich sehe unglaublich viele Leute, die immer noch also rumlaufen und auch in Gruppen rumlaufen, zu zweit rumlaufen. Ausgangssperre heißt zum Beispiel, dass man nur alleine irgendwo hingehen kann und einkaufen kann, zur Apotheke kann und so weiter. Das fände ich absolut sinnvoll. Also um nur ein Beispiel zu nennen, Angela Merkel hat vorgestern in der Pressekonferenz ganz klar gesagt, warum es sinnvoll wäre, die Kinderspielplätze zuzumachen. Sie hat gesagt, es ist doch Blödsinn, wenn man die Kindergärten zumacht und eine halbe Stunde später sind dann die ganzen Kinder wieder zusammen auf dem Spielplatz, ja. Und wenn ich nicht irre, hat gestern aber Berlin entschieden, dass es trotzdem die Spielplätze offen lässt.
Nordrhrein-Westfalen war es, glaube ich, vor allem.
Ja. Und das ist dann ein bisschen riskant, glaube ich. Mhm.
Es gibt jetzt natürlich verschiedene, wie immer in diesen Tagen, verschiedene Aussagen. Aber eine Aussage von Frank-Ulrich Montgomery, der immerhin der Weltärztepräsident ist, der sich auch mit Blick auf diese Ausgangssperren geäußert hat, gesagt hat, er sei kein Freund dieses Lockdown und ganz explizit Italien nennt und sagt, da war man ganz schnell an den Kapazitätsgrenzen und die Virusausbreitung hat es auch nicht verlangsamt.
Ja, also erstens, ich glaube, es ist sehr früh, um eine Bilanz zu ziehen. Es geht jetzt darum, das hat Giuseppe Conte, der Ministerpräsident in Italien, gesagt, das hat Angela Merkel gesagt, es hat Emmanuel Macron gesagt, es geht darum, jetzt die Kurve der Neuinfektion flach zu halten. Ne? Es geht darum, das System nicht zu überfordern. Darum geht es jetzt. Aber wir sind noch immer in der aufsteigenden Phase. Das heißt, wir haben immer noch, in Italien sagt man, wir sind noch eine Woche und dann kommt wirklich
Der Wendepunkt. Ja.
Da kommt der Wendepunkt, eventuell, wir wissen es nicht. Das heißt, es ist absolut unsinnig, jetzt zu sagen, es hat nicht funktioniert, weil, wie gesagt, immer noch die Epidemie explosionsartig um sich schlägt, weil immer noch die Zahlen steigen.
Das Problem ist wahrscheinlich wirklich bei dieser Krise, so wie wir sie jetzt hier in Deutschland erleben, in Italien ist das sicherlich schon anders, dass das ja eine Krise ist, die sich so ganz abstrakt nur darstellt für den größten Teil der Menschen. Eigentlich sind es Kurven, auf die wir schauen die ganze Zeit. Es sind noch nicht mal Gummistiefel im Spiel, die man jetzt sehen könnte, wie bei Flutkatastrophen. Das macht es wahrscheinlich so schwierig, aber ich fürchte und unterm Strich, ist es und brauchen wir die Eigenverantwortung der Menschen und kommen auch nicht drum herum, denn auch diese Ausgangssperren, seien wir ehrlich, ich glaube, man findet immer einen guten Grund, den man im Zweifel auch einem Polizisten erzählen könnte, der dann, solange es eben Ausnahmemöglichkeiten wie Einkaufen, wie den Weg zur Arbeit gibt.
Ja, ich meine, das ist eben die Frage, was macht man? Ich meine, in Italien hat man schon 1000 Wege gefunden. Also wir mit italienischen Freunden zum Beispiel machen wir ständig irgendwelche virtuellen Partys auf irgendwelchen Plattformen, wo man zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sechs in einer Telekonferenz sitzt und dann natürlich plaudert oder so. Ich meine, die Italiener haben ja große Kommunikationsbedürfnis. Wir telefonieren mehr mit Freunden als vorher, muss ich sagen. Das ist doch was Schönes eigentlich. Ich meine, ich telefoniere zweimal täglich mit meinem 84-jährigen Vater. Ich habe ein, man entwickelt auch, das ist ein sehr, sehr starkes Gefühl auch eben für andere Menschen, gerade weil man sie überhaupt nicht sieht und weil man so lange weg ist. Ich meine, ich habe eine riesengroße Nostalgie, also ich bin in Rom aufgewachsen, ja, Rom fehlt mir und wenn ich auch diese Lieder immer wieder, das mag für jemand pathetisch aussehen, ja, wenn die Nationalhymne gesungen wird, also ich muss jedes Mal losheulen, das ist einfach, momentan ist es so und ich denke, man kann nichts unterschätzen. Wie gesagt, das Einzige, was wir wissen, ist, es ist hoch ansteckend. Ja? Ich denke wahrscheinlich ganz brutal gesagt, wenn die Leute bei Coronavirus plötzlich aus den Ohren bluten würden oder aus der Nase oder so, wenn es sowas Brutales wäre, dann glaube ich, wäre der Effekt auch anders. Wenn wir, sagen wir mal, wenn Ebola hier ausbrechen würde, dann wäre, glaube ich, die Angst größer. Aber diese Unsichtbarkeit ist irgendwo gefährlich, weil die Leute tendieren dazu, diese Unsichtbarkeit zu unterschätzen.
Tonja Mastrovoni sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Unsere Redaktion hat gerade nochmal diese Spielplatzfrage recherchiert. Da sieht es nämlich so aus, wie könnte es anders sein im deutschen Föderalismus? In Berlin gibt es da einen Streit zwischen Bezirken und dem Senat. Einige Bezirke machen die Spielplätze dicht. Der Senat sagt, lass sie offen. Nordrhein-Westfalen will das insgesamt tun. Das ist also ein bisschen deutscher Flickenteppich. Tonja Mastrobuoni ist mein Gast heute Mittag seit 2014, Deutschland-Korrespondentin für italienische Zeitung in Berlin. Italien ist gefangen in dieser Großkrise namens Corona. Italien hatte ja aber schon vorher so einige Probleme und sei es die wachsende Rolle der Populisten in der italienischen Politik, über die wir häufig berichtet haben, häufig gesprochen haben. Wie ist das gerade in dieser Situation? Ist das jetzt nochmal mehr die Stunde der Salvinis? Sie haben vorhin so am Rande gesagt, der krakeelt rum.
Ja, das ist das Problem im Moment. Also ich meine, ich sehe, dass hier auch die Rechtspopulisten, die AfD oder auch in Österreich die FPÖ relativ wenig sagen, vielleicht sich des Moments bewusst sind und schweigen. Das ist ja auch was Patriotisches, ne? Wenn man einfach sagt, wir müssen zusammenhalten. Aber Matteo Salvini also verliert keine Opportunität, öffentlich die Regierung klein zu machen, zu sagen, wir wollen mehr, wir brauchen mehr und so weiter. Diesmal hat er ja keinen Feind. Es gibt kein Problem mit Migranten, es gibt kein Problem mit Ausländern, es gibt kein Problem mit irgendwelchen Ländern. Das heißt, das Virus ist eben unsichtbar und abstrakt, fast als Feind. Er sagt dann einfach nur, wir machen viel, viel zu wenig und so weiter. Und das ist sowas von zynisch, sowas von opportunistisch. Das kann man überhaupt nicht genug sagen. Aber
kurze Zwischenfrage. Haben Sie den Eindruck, dass das verfängt bei den Italienerinnen und Italienern? Ist wahrscheinlich auch im Moment schwer zu ermitteln. Man hat ja dieses öffentliche Leben in dem Sinne so nicht.
Also momentan, am Anfang, das hat ja auch Matteo Renzi leider gemacht. Der ist ja auch in der Regierung, aber dann hat er immer dazwischen trompetet und hat irgendwas gesagt und so. Und seine Partei ist um einen Punkt abgestürzt. Das ist bei einer 5%-Partei natürlich ein ganzes Stück. Das ist 4%. Jetzt ist er sogar bei 3. Also das mögen die Leute überhaupt nicht. Leider wächst die Lega aber. Und ich kann mir das nur erklären in der letzten Woche, weil dieses unsägliche, sagen wir mal so, dieser unsägliche Unfall war mit dem Exportstopp Deutschlands für Atemmasken und so weiter. Das waren schon gekaufte Atemmasken und dass man da eine Exportausfuhr einfach blockiert, das hat natürlich sehr schnell die Runde gemacht. Da ist eine sehr starke antideutsche Propaganda von rechts außen und auch von Rechtspopulisten, aber auch von einigen Zentristen gekommen, so nach dem Motto, ihr lasst uns im Stich, wenn wir in der größten Krise seit dem Krieg sind. Ne? Ihr wollt uns keine regulär gekauften Atemmasken mehr geben. Und gleichzeitig, und das ist das größte Problem, sind wir von chinesischen Atemmasken überschüttet worden. Und der italienische Außenminister hat ein Video gemacht, in dem er zeigt, wie er am Schreibtisch sitzt und wie diese Chinesen mit dem Flugzeug kommen, uns Atemmasken bringen und so weiter. Das ist sehr gefährlich, weil wenn die Krise vorbei sein wird, dann wird die Rechte das für Monate, glaube ich, immer wieder dran erinnern.
Das Ärgerliche ist ja, sie hat ja wirklich genug Grundlage, so zu argumentieren, weil es eben so ist. Es gibt jetzt doch andere Signale, auch aus Deutschland, ja, was Lieferung angeht, aber es waren ja wirklich die ersten Signale. Es ist ja wirklich die Frage, wie viel europäische Solidarität ist da. Ich war ganz erschrocken, als ich in dieser Woche Umfragen gesehen habe, dass 80% der Italiener sagen, die Mitgliedschaft in der EU hat für uns keine Vorteile mehr. Das drückt sich darin aus.
Ja, ich glaube auch, deswegen hat Ursula von der Leyen eine sehr schöne Botschaft auf Italienisch an die Italiener gewendet. Sie hat gesagt, siamo tutti italiani, wir sind alle Italiener. No? Das hat auch sehr viel, die Leute sehr beeindruckt, sehr positiv beeindruckt. Und wir wissen auch, Deutschland, also Europa hat einen Riesenplan für Europa und für die Leute, für die Länder, die in Krise sind. Deutschland hat auch einen sehr großen Liquiditätsplan vorbereitet, 550 Milliarden. Das ist auch eine gute Nachricht mit Italien. Wir wissen, wie verflochten natürlich Italien und Deutschland sind industriell. Das sind zwei große Länder, die zwei größten Länder zwei Länder mit der größten Industrie, nur mit der Manufaktur. Und das ist schon sehr wichtig. Und auch, dass man jetzt sagt, naja, der Stabilitätspakt wird noch in Klammer gesetzt und man muss jetzt erstmal denken an den Notfall und nicht an die Regeln und so weiter. Das kommt natürlich alles sehr gut an und ich meine, das sind sehr positive Zeichen, die muss man auch schätzen.
Die Einschätzung von Tonia Mastrobuoni, die Deutschland-Korrespondentin der italienischen Zeitung La Repubblica hier in Berlin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit hier bei uns im Studio, aber ich habe noch eine Frage und die schließt sich diesem an.
Deutschlandfunk Kultur.
Coronavirus.
Kulturtipps.
Trotz dieser Epidemie, klar ist, unser Zusammenleben muss und wird weitergehen.
Wie alle unsere Gäste sollen Sie uns sagen, was kann man jetzt am besten tun mit der vielen Zeit, die man hat?
Ich glaube, lachen. Zum Beispiel, indem man sich die ganzen alten Filme der Commedia all'Italiana anguckt. Stichwort, ich nenne mal ein paar Namen, die Regisseure Manlio Monicelli, Vittorio De Sica, Dino Risi, Roberto Rossellini, Ettore Scola. Die ganze große Tradition der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Benigni, natürlich Roberto Benigni, der hat tolle Filme gedreht. und mit tollen Schauspielern, Mastroianni, Tognazzi, Totò, Gina Lollobrigida, Sofia Loren, Alberto Sordi. Das sind alle Namen, die wir etwas Älteren kennen, aber vielleicht wollen jüngere Leute auch das tolle italienische Film, das Kino kennenlernen und Literatur vielleicht. Also ich lese immer sehr gerne immer wieder die Artikel, die David Foster Wallace, ich glaube eines der größten amerikanischen Genies des vorigen Jahrhunderts, der sich tragischerweise das Leben genommen hat, und der hat tolle Zeitungsartikel geschrieben, und die empfehle ich auch.